Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Da haben wir uns gestern doch ein klein wenig die Augen gerieben, als die Nachricht kam. Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale, hört im kommenden Jahr auf. Das müssen wir natürlich noch mal genauer analysieren. Und was hat Deutschlands berühmtesten noch lebenden Künstler Gerhard Richter wohl bewogen, der neuen Nationalgalerie in Berlin 100 Bilder als Dauerleihgabe zu überlassen? Darüber kann man spekulieren. Fest steht, seit heute sind die Werke ausgestellt. Wir besuchen eine Uraufführung in Basel, der eingebildete Tote. Kein Versprecher, das Stück heißt wirklich so. Natürlich an Molière und seinen eingebildeten Kranken angelehnt. Was es damit auf sich hat, auch dazu gleich mehr. Und wir entdecken das außergewöhnliche Werk der jüdischen Berliner Künstlerin Charlotte Salomon. Die folgende Nachricht hat mich aufhorchen lassen. Mariette Rissenbeek hört als Co-Leiterin der Berlinale im kommenden Jahr auf. Die Begründung: mit Erreichen des Renteneintrittsalters möchte sie sich neuen Themen und Aufgaben widmen. Soweit, so normal. Und mit dem kommenden Jahr sind es dann auch schon 5 Berlinale-Ausgaben, die sie als Geschäftsführerin geleitet hat, seit Sommer 2019. Aber nach der Ära von Dieter Koslig, der ja das Festival fast 20 Jahre geprägt hatte, wirkt ein Weggang nach so einer vergleichsweise kurzen Zeit irgendwie ungewöhnlich. Das müssen wir auf jeden Fall besprechen, und zwar mit Christiane Peitz, Kulturredakteurin beim Berliner Tagesspiegel, seit vielen Jahren als Kritikerin bei der Berlinale dabei. Guten Abend, Frau Peitz.
Guten Abend.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist wie mir, dass die Zeit von Mariette Rissenbeek so kurz gewirkt hat. Liegt das vielleicht auch an den schwierigen Pandemiejahren, in denen die Berlinale nicht so groß, nicht so glamourös sein konnte und dadurch vielleicht auch weniger in Erscheinung getreten ist?
In jedem Fall waren es 4 ganz besonders herausfordernde Jahre. In so einem unruhigen Fahrwasser war die Berlinale in den 20 Jahren davor, glaube ich, nie. Also da war die erste Berlinale dieser neuen Doppelspitze, Mariette Rissenbeek als Geschäftsführerin und Carlo Chatrian als künstlerischer Direktor. Das war 2020, das war erstens eine Jubiläumsausgabe, die 70. Berlinale, und dann stand sie auch ganz im Zeichen der von Chatrian angezettelten Programmreform, also vieles neu, vieles anders. Dann folgten 2 Pandemiejahre mit radikal reduzierten Publikumsoptionen, also Branchentreff und Publikumsevent geteilt im 2021 und letztes Jahr halt mit Testpflicht und Abstand und reduziertem Platzangebot. Also alles andere als ein normales Festival. Jetzt dieses Jahr war eigentlich das erste Jahr, wo es wieder so halbwegs normal aussah, aber auch nur so für uns als Zuschauerinnen, weil wir haben eine Krise, wir haben Krieg, wir haben Energiekrise, wir haben Inflation, die Partner aus der Wirtschaft, die Sponsoren, viele sind da weggebrochen, nicht nur bei der Berlinale, sondern auch bei anderen Einrichtungen. Also Mariette Rissenbeek hat letzten Herbst irgendwann mal zu mir gesagt, sie hätten schon ganz gerne mal irgendwie so eine normale Berlinale, aber bisher ist sie einfach immer im Krisenmodus gewesen.
Ja, und da fragt man sich natürlich, wie hat sie diesen Job gemacht? Also eine Doppelspitze, das ist ja eigentlich sehr modern, und auch diese Teilung der Aufgaben, ne? Sie als Geschäftsführerin und Carlo Chatrian dann als künstlerischer Leiter. Ja, wie gut haben die beiden harmoniert und wie gut hat sie ihren Job als Geschäftsführerin gemacht?
Also ich denke, dass der Aufsichtsrat dieser Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin, so heißt das, KBB, das ist sozusagen das Dach über der Berlinale, dass er sie sehr gelobt hat und mit großem Respekt ihre Arbeit nochmal gewürdigt hat, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil das, glaube ich, war echt bisher kein einfacher Job. Man hat sich schon manchmal gefragt, und vielleicht ist es aus der Außenwahrnehmung auch ein bisschen unfair, da ist die eine, sie ist immerhin die alleinige Gesellschafterin für ein so ungefähr 25 Millionen Euro Budget. Davon kommt ein großer Teil vom Bund, aber eben nicht nur. Sie hat sozusagen diese Last, dass sie jetzt das wirtschaftlich wuppen muss und nebenbei auch ständig gab es Probleme mit Kinos, die es nicht mehr zu bespielen gab von Seiten der Berlinale, weil die sich verkleinert haben oder weil die geschlossen haben. Und dann ist da eben ein künstlerischer Leiter, der einfach, ich sag's jetzt mal vereinfachend, sein schickes Programm machen kann. Und mich hat auch aufhorchen lassen, dass Claudia Roth als Kulturstaatsministerin ist, die Aufsichtsratsvorsitzende, die oberste Dienstherrin der beiden, dass sie gesagt hat, dass auch die Governance-Struktur der Berlinale nochmal evaluiert werden muss. Also früher, Kosslick hat alles in Personalunion gemacht. Da war die Kritik immer, das schafft einer gar nicht alleine, hat der überhaupt noch Zeit für sein Programm? War auch so ein Dauerbrenner bei der Berlinale-Kritik. Jetzt wurde das aufgeteilt, aber vielleicht muss man da tatsächlich auch nochmal nachjustieren. Vielleicht ist das auch unfair, vielleicht ist dieser Verwaltungsjob, das klingt immer so einfach, viel zu viel auch für einen allein. Das wollen die jetzt sehen und dann muss man auch mal sehen, ob Carlo Chatrian seinen Vertrag verlängert.
Ja, ob jetzt dann noch mehr Leitungspositionen kommen und ob er überhaupt bleiben darf, ne?
Naja, der Vertrag geht eben auch bis 24, genauso wie ihrer. Also die nächste Berlinale machen die beiden noch zusammen. Und in Filmkritikerkreisen zumindest wird viel darüber diskutiert, ob der gebürtige Italiener, der er ja ist, der vor der Berlinale das Filmfest Locarno in der Schweiz geleitet hat, sich nicht eigentlich für das Filmfest Venedig warm läuft. Da ist nämlich der jetzige künstlerische Leiter Alberto Barbera, der ist schon über 70, der ist Jahrgang 1950 und sein Vertrag läuft auch bis nächstes Jahr. Und dann denkt man, naja, Chatrian ist Italiener, passt doch.
Ist ja hier fast wie im Fußball.
Ja, muss man andererseits auch sagen, dass er sich mit seinem extrem arthausigen Wettbewerb hier in Berlin eigentlich nicht sonderlich für den am Lido in Venedig qualifiziert hat, der ja traditionell mit Oscar- und Globes-Anwärtern gespickt ist. Also das muss man sehen. Claudia Roth ist jedenfalls als Aufsichtsratsvorsitzende sozusagen beauftragt, so heißt das offiziell, mit dem jetzt 51-jährigen Chatrian über eine Vertragsverlängerung zu reden. Und da bin ich mal gespannt, was wir da in den nächsten Wochen oder Monaten hören. Denn wenn er nicht weitermachen sollte, dann ist höchste Eisenbahn, Nachfolgerinnen zu finden.
Ja, und Sie haben ja auch die Probleme angesprochen, die Berlinale zu bewältigen hat. Ist denn so ein großes Filmfestival in Zeiten von Inflation und Postpandemie und allen anderen Problemen der Welt überhaupt noch zeitgemäß und gewollt in Berlin?
Die letzte Berlinale, jetzt im Februar, die hat gezeigt, dass es die Sehnsucht danach und den Bedarf ganz eindeutig gibt. Also die Berlinale hatte 320.000 verkaufte Tickets. Das ist eine höhere Platzausnutzung sogar als 2020, also als im letzten Vor-Pandemie-Jahrgang. Und das trotz erhöhter Ticketpreise, trotz reinem Online-Ticketing, trotz Krieg, Energiekrise, Inflation. Die Kinos sind teurer geworden, weil die eben ihre Energiepreise natürlich ihren Mietern der Berlinale in Rechnung stellen müssen. Egal, es hat funktioniert. Das heißt, wir leben im Streaming-Zeitalter und viele sitzen gemütlich im Home-Cinema auf dem Wohnzimmersofa. Aber dieses vielbeschworene Gemeinschaftserlebnis, Begegnungen mit Filmschaffenden, Diskussionen, Gespräche über Filme, das funktioniert offenbar und das hat ganz offenbar eine Zukunft.
Dankeschön, Christiane Peitz, für diese Einschätzung zu der Nachricht, dass Mariette Rissenbeek als Co-Chefin der Berlinale im kommenden Jahr aufhört.
Danke auch.
So, und vom Potsdamer Platz in Berlin, wo sich ja ein großer Teil der Berlinale abspielt, laufen wir jetzt ein paar Meter rüber zum Kulturforum, zur neuen Nationalgalerie. Dort wurde heute nämlich eine Ausstellung mit Werken von Gerhard Richter eröffnet. Er wird auch der teuerste noch lebende deutsche Künstler genannt, einer der bedeutendsten sowieso. Erst am vergangenen Mittwoch hat das Auktionshaus Sotheby's eines seiner Werke für 50 Millionen Euro versteigert. Vor etwa 2 Jahren hatte Gerhard Richter 100 Arbeiten der Nationalgalerie als Dauerleihgabe überlassen. Sie sollen später in das Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum kommen, in einen eigens dafür geschaffenen Raum. Gerade wird das Museum ja aber noch gebaut. Deshalb sind die Gemälde jetzt erstmal in der neuen Nationalgalerie zu sehen und Kunstkritikerin Laura Helena Wurth war heute für uns schon dort. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Ausstellung heißt ja 100 Werke für Berlin. Sieht man da jetzt wirklich alle Bilder, die Richter der neuen Nationalgalerie zur Verfügung gestellt hat? Und was gibt es eigentlich alles da zu sehen?
Also ja, es sind 100 Bilder zu sehen, aber man muss sich vorstellen, dass da natürlich auch viel Kleinformatiges dabei ist. Das ist jetzt nicht alles mit diesen großen Richterschinken, die man so kennt, vollgehangen. Und Schinken ist natürlich total despektierlich, weil das ist ein Wahnsinn, was man dort sieht. Also man sieht die Bandbreite, die dieser Künstler wirklich der Kunstgeschichte auch hinzugefügt hat. Das sind diese abstrakten Bilder, die so farblich ineinander verfließen und eine wahnsinnige Tiefe haben, auch wenn man die sich anguckt. Das geht dann bis hin zu den Bildern, die er computergeneriert hat. Und man sieht den wahnsinnigen Mut auch von von diesem Künstler einfach immer weiter zu lernen, sich immer weiter zu entwickeln, weil wenn man sich Bilder aus den letzten Jahren anguckt gegen Bilder, die in den 60ern entstanden sind, würde man erstmal gar nicht denken, dass das der gleiche Künstler ist. Also das ist schon ein großes Geschenk und dieses gesamte Konvolut, was er eben an diesen 100 Bildern der Neuen Nationalgalerie überlassen hat, baut sich eigentlich um den Birkenau-Zyklus. Und Joachim Jäger, der stellvertretende Direktor der Neuen Nationalgalerie und Kurator der Ausstellung, hat hier im Programm bereits erklärt, was es damit so auf sich hat.
Das ist eben der Birkenau-Zyklus, der jetzt auch immer mit einem Spiegel gezeigt wird und der steht im Zentrum auch dieser 100 Werke und der steht auch im Zentrum dieser Kooperation, weil Gerd Richter damals gesagt hat, diese Werke kann ich nicht in den Kunsthandel geben, die sind so ernst und gewichtig. Ich möchte die diesem Handel entziehen und auch mir selbst entziehen.
Genau, also dieser Birkenau-Zyklus, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz sagen, ist 2014 entstanden, besteht aus 4 wirklich großformatigen Gemälden, die eigentlich auf Fotografien basieren, die Richter gefunden hat. Die Fotografien sind von KZ-Lagerinsassen aus Birkenau eben aufgenommen worden, sind sehr, sehr schwer zu ertragen. Also tatsächlich einfach Szenen aus diesem KZ, verbrannte Leichen. Und Richter hat die in seiner fotorealistischen Art eben auf diese riesigen Gemälde gemalt und hat dann festgestellt, er kann das nicht ertragen, das ist nicht sichtbar zu machen und hat angefangen, das zu übermalen. Und jetzt sind das riesige abstrakte Gemälde, die so in Grau und manchmal mit so ein paar Grün- und Rotflecken drin dazwischen changieren. Ihnen gegenüber ist eben so ein Spiegel aufgebaut und die Originalfotografien sind allerdings auch zu sehen. Also es ist nicht ein reines Übermalen dieser Geschichte. Genau, an denen hat sich das Ganze eigentlich dann aufgehangen.
Und wenn Richter sagt, er wolle diese Bilder nicht auf den Markt werfen, dann stellt sich natürlich aber auch die Frage, ob die Neue Nationalgalerie überhaupt in der Lage wäre, sich auch nur einen einzigen Richter zu kaufen.
Ja, das ist ganz richtig. Die Neue Nationalgalerie, wie die meisten anderen deutschen Museen auch, hat eigentlich keinen Etat für Ankäufe. Die letzte Zahl, die ich habe, ist von 2021. Da war der Etat von der Neuen Nationalgalerie für Neuankäufe 65.000 Euro. Wenn man sich jetzt anhört, Richter wurde gerade für 50 Millionen versteigert, da könnte man sich noch nicht mal so eine kleine Bildecke für kaufen. Das hat aber auch Joachim Jäger noch mal ganz gut erklärt.
Es ist eine gewisse Tragik, dass die Nationalgalerie auch übrigens an den anderen Häusern der alten Nationalgalerie und Hamburger Bahnhof keinen Ausstellungsetat, keinen Ankaufsetat haben. Wir haben einen sehr geringen Ankaufsetat für zeitgenössische Kunst. Aber wir können überhaupt gar nichts aus dem 20. Jahrhundert in der Dimension erwerben. Und auch deswegen sind wir natürlich sehr froh über diese Kooperation.
Genau, und Joachim Jäger hat damit vollkommen recht. Das ist wirklich tragisch, wenn man so will. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass eben gerade nebenan für 450 Millionen Euro das Museum der Moderne gebaut wird und man eigentlich gar kein Geld hat, um irgendwas da reinzupacken und eben auf diese Dauerleihgaben oder eben auf Schenkungen angewiesen ist. Und da tritt dann so ein Effekt ein, wo man sagen kann, da kann man sich das dann nicht mehr aussuchen. Wenn Gerhard Richter der Neuen Nationalgalerie 100 Werke schenken möchte, dann muss die Neue Nationalgalerie diese 100 Werke auch annehmen. Da wird dann nicht mehr ausgewählt von einem Kurator oder von einem Gremium, was genau man davon haben möchte, sondern da bestimmt dann tatsächlich der Künstler, was im Museum hängt, weil er so eine wahnsinnige Marktmacht erreicht hat.
Ja, aber diese Werke, die sind ja keine Schenkung, sondern eine Dauerleihgabe. Wie ist das eigentlich zu bewerten? Wo sind da die Unterschiede?
Genau, also eine Schenkung wäre, dass das einfach in den Besitz der Neuen Nationalgalerie übergeht und die dann eben auch darüber verfügen können. Bei einer Dauerleihgabe ist es eben so, dass das Werk dem Museum nicht gehört, es sich aber darum kümmert. Das heißt, es bewahren muss, es zeigen muss und es eben der Öffentlichkeit zugänglich machen muss. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Neue Nationalgalerie in eine missliche Lage kommen würde zum Beispiel, dann könnten sie, wenn es eine Schenkung gewesen wäre, eins dieser 100 Werke für 50 Millionen verkaufen und hätte sehr viel Geld, um zum Beispiel auch Ankäufe zu tätigen. Also man könnte sich ja auch überlegen, man hätte es ja so machen können, man bekommt 100 Werke und darf aber 50 jedes Jahr über 50 Jahre eben eins verkaufen und steckt das in Ankäufe von Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht eben nicht weiß und männlich sind, um diesen Kanon zu verbreitern und eben auch einfach um einen exakteren und realistischeren Zugriff auf die Realität und die Kunstproduktion zu bekommen. Und man hätte immer noch 50 Gerhard Richters. Also.
Und werden die jetzt eigentlich immer dort hängen oder wird auch nochmal irgendwie umgehangen?
Genau, also jetzt, das ist wirklich nur der erste Aufschlag, um dieses Konvolut vorzustellen und zu zeigen, was man da hat. Und im Laufe der Zeit, eben bis das Museum der Moderne dann eröffnen wird, wird da umgehangen, wird aktiv auch mit den Werken gearbeitet, wird das in Dialog zu Werken aus der Sammlung der Neuen Nationalgalerie gestellt. Also das wird jetzt nicht statisch bleiben.
Dauerleihgabe von Gerhard Richter. Klingt erstmal gut, aber kann man auch kritisch sehen. Danke an unsere Kunstkritikerin Laura Helena Wurth. Die Werke von Richter sind auf jeden Fall jetzt erstmal bis 2026 in der Neuen Nationalgalerie zu sehen. Mal sehen, ob dann das Museum des 20. Jahrhunderts tatsächlich fertig wird. Der Guardian, die linksliberale Tageszeitung, altehrwürdige Institution in Großbritannien, mehr als 200 Jahre alt, will seine Geschichte aufarbeiten. Und die ist offenbar eng mit Sklaverei und Kolonialismus verwoben. Eine Untersuchung hat nämlich festgestellt, dass die Gründer des Guardian Sklavenbesitzer waren oder vom Sklavenhandel profitiert haben. Aber ist das wirklich überraschend? Fragen Kritiker. Unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, berichtet.
Im Sommer 2020, auf dem Höhepunkt der Black Lives Matter-Proteste in England, stürzten Demonstranten in Bristol die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel und anschließend ins Hafenbecken. Später im Jahr beauftragte der Scott Trust, dem der linksliberale Guardian gehört, Sklaverei-Experten an den Universitäten von Nottingham und Hull, die Geschichte von Guardian-Gründer John Edward Taylor zu untersuchen. Jetzt liegt das Ergebnis vor. Das Blatt, 1821 unter dem Namen Manchester Guardian erstmals erschienen, hat sich schuldig gemacht. Der Publizist und Historiker David Olushoga, selbst Mitglied im Scott Trust, in einem eigens von der Zeitung produzierten Video.
Taylor and many of the fellow investors in the Guardian were Manchester cotton brokers and their fortunes were derived from the processing of slave-produced cotton.
Taylor war Journalist und Baumwollhändler in Manchester. Sein Vermögen und das seiner Geldgeber stammte aus Baumwolle, die Sklaven gepflückt hatten. Der Guardian entschuldigte sich auf seiner Titelseite bei den Nachfahren der Ausgebeuteten. Das Blatt will ihnen Reparationen zahlen, 10 Millionen Pfund umgerechnet rund 11,5 Millionen Euro in den nächsten 10 Jahren. Im Video erläutert Cassandra Gupta von der Uni Nottingham, was sie bei ihrer Recherche über die Guardian-Geschichte herausgefunden hat. 9 von 11 Investoren John Edward Taylors machten Geschäfte mit Sklavenplantagen in Übersee. Einer von ihnen, Sir George Phillips, war Mitbesitzer einer Zuckerplantage in Jamaika.
He was partner in a firm, Boddington, Phillips and Sharp.
Als der Guardian 1821 gegründet wurde, besaß die Firma ein Anwesen mit 128 Sklaven. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass das Startkapital für den Guardian aus Sklavenarbeit stammte.
Was derived from slavery. That's when we found out where John Edward Taylor's money was coming from.
Der Guardian zeigt sich tief beschämt über seine Vergangenheit. Wir stellen uns der Tatsache und entschuldigen uns dafür, dass unser Gründer und seine Geldgeber ihr Vermögen mit einer Geschäftsmethode machten, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, schrieb Chefredakteurin Catherine Weiner in einem Statement. Beobachter wundern sich jedoch, dass die Zeitung 200 Jahre brauchte, um das herauszufinden. John Rantoul ist Chefkommentator der liberalen Online-Zeitung The Independent. Der Guardian hat also gerade erst entdeckt, dass er eine alte Institution ist und in einer Zeit fußt, in der so gut wie jeder mit Geld irgendetwas mit dem Sklavenhandel zu tun hatte. Es ist kein Geheimnis und keine Überraschung, dass die Guardian-Gründer in den 1820er Jahren einen Bezug dazu hatten.
It's not a secret, it's not a surprise that the founders of the Guardian in 1820s might have had some kind of connection to the slave trade.
Vielleicht hätten sie beim Guardian einfach mal einen Blick in frühe Ausgaben ihrer Zeitung werfen sollen, die sich im amerikanischen Bürgerkrieg klar auf die Seite des Südens schlug. Das ist so bekannt, dass es im konservativen Podcast The Ann and Fairlam Scoop im Sommer 2020 mit fast schon prophetischem Sarkasmus thematisiert wurde.
The story running in The Guardian. They've got some great
you
numbers.
You mean the slave-supporting Guardian?
Tell us about yes. The slave-supporting Guardian.
Hier eine Geschichte aus dem Guardian. Du meinst den Guardian, der die Sklaverei unterstützt? Er wurde von Leuten gegründet, die Sklaven besaßen. Rate, wer im Bürgerkrieg für den Süden war. Rate, wer Abraham Lincoln böse nannte. Wir sollten den Guardian dicht machen, sie sollten ihren Gewinn an die Nachfahren der Sklaven verteilen.
Guess who they called evil? Abraham Lincoln. I think we need to close down the Guardian and they need to redistribute their profits to the descendants of slaves.
Ganz so, wie es die Zeitung nun versprochen hat. Auch wenn Kritiker bemängeln, 10 Millionen in 10 Jahren seien so gut wie nichts.
By its very nature, given the scale and the horror of the crime, it will never be enough.
Angesichts des Schreckens und des Ausmaßes des Verbrechens, sagte David Olushoga, wird es nie genug Geld sein. Wir stehen in einer unbezahlbaren Schuld.
That means that we have an unpayable debt.
Und die könnte noch größer werden. Schwarze Podcaster werfen dem linksliberalen Blatt vor, strukturell weiß zu sein. Sie sollten die dunkle Gründungsgeschichte der Zeitung in ihrem Auftrag vertonen und sind im Protest gegangen. In einer E-Mail werfen sie dem Guardian institutionellen Rassismus vor.
Tja, sich seiner eigenen Geschichte zu stellen, kann schmerzhaft sein. Christine Heuer hat aus London berichtet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Viktoria Eglau.
Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass die Konten des Goethe-Instituts in Russland von den Behörden gesperrt worden sind. Man sei mit dem Goethe-Institut in Kontakt, sagte heute eine Ministeriumssprecherin. Weitere Auskünfte könne sie derzeit nicht geben. Sie betonte außerdem, dass nach der Festnahme des Wall Street Journal-Reporters Evan Gershkovich in Russland das Auswärtige Amt jetzt von Reisen dorthin abrate. Medien müssten letztlich selbst die Abwägung treffen, ob sie weiter in Russland vertreten sein wollten. Hier im Deutschlandfunk Kultur sagte die Parlamentskorrespondentin Birgit Marschall, Medienunternehmen sollten auf keinen Fall alle Journalistinnen und Journalisten aus Russland abziehen.
Wir brauchen ja diese unabhängigere Berichterstattung, die nicht Propaganda ist, aus Russland. Zum Beispiel, um die kritische Öffentlichkeit in Russland mit zu informieren. Das ist ja eine ganz wichtige Sache, denn wir hoffen ja immer noch, dass sich da vielleicht doch eine relevante Gruppe ja etablieren kann, die da sozusagen einen Wandel hervorrufen könnte. Es ist ganz wichtig, dass wir aus Russland Berichterstattung bekommen, die nicht staatlich gesteuert ist.
Birgit Marschall von der Rheinischen Post. In einem offenen Brief haben Medienvertreter verschiedener Länder Russland zur Freilassung des Reporters Gershkovich aufgefordert. Der Brief wurde heute von der NGO Committee to Protect Journalists veröffentlicht. Darin heißt es, Gershkovich sei ein Journalist, kein Spion. Er solle sofort und ohne Bedingungen freigelassen werden. Fast 40 Vertreter internationaler Medien sowie Presserechtsorganisationen hatten unterschrieben. Der in Russland inhaftierte Reporter hatte auch zum Krieg gegen die Ukraine recherchiert. An der Hamburger Gedenkstätte für die deportierten Juden, Sinti und Roma soll ein Dokumentationszentrum errichtet werden. Die Bolzhauser Architekten AG aus der Schweiz gewann mit ihrem Entwurf den Wettbewerb für das Projekt. Das Gebäude soll bis 2026 am Losepark in der Hafen City entstehen. In dem Dokumentationszentrum soll an die mehr als 8000 Menschen aus Hamburg und Norddeutschland erinnert werden, die zwischen 1940 und 1945 von den Nationalsozialisten in Konzentrations- und Vernichtungslager gebracht wurden. Die Kabarettistin Maren Kreumann erhält den Dieter-Hildebrand-Preis der Stadt München. Die Jury lobte Kreumanns ungeheure Vielseitigkeit und würdigte die 73-Jährige als großartige Schauspielerin und virtuose Sängerin und als eine der wichtigsten Pionierinnen des feministischen Kabaretts in Deutschland. Der Dieter-Hildebrand-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Im tschechischen Brünn, der Geburtsstadt des Schriftstellers Milan Kundera, wird morgen eine nach ihm benannte Bibliothek eröffnet. Anlass ist der 94. Geburtstag des Autors, der unter anderem mit dem Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« berühmt wurde. Der Lesesaal in Brünn ist Teil der Mährischen Landesbibliothek. Den Kern bildet die Privatbibliothek Kunderas mit rund 4000 Bänden. Kundera hatte vor 2,5 Jahren beschlossen, die Sammlung der Landesbibliothek zu überlassen. Bei der Katalogisierung kamen einige seltene Stücke zum Vorschein, wie zum Beispiel eine Schrift des französischen Philosophen Michel de Montaigne aus dem 16. Jahrhundert.
Der französische Schauspieler, Dramatiker und Theaterdirektor Molière ist nicht nur berühmt für seine Komödien und dafür, dass er Hofdichter bei Ludwig XIV. War, sondern auch, wie er gestorben ist, ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Es ist nämlich sozusagen während einer Aufführung passiert, von Der eingebildete Kranke, am 17. Februar 1673, um genau zu sein. Da erleidet Molière einen Schwächeanfall, er hustet Blut, das Publikum denkt noch, das gehört irgendwie zum Stück, aber die Aufführung wird abgebrochen und 2 Stunden später stirbt Molière. Die chilenische Autorin Nona Fernandes hat aus diesen letzten Stunden jetzt ein Theaterstück gemacht mit dem Titel Der eingebildete Tote und Anto Romero Nunes hat es in Basel inszeniert.
Ja, ja. Das muss ein seltsames Symptom einer noch seltsameren Krankheit sein, über die ich noch keine Spottverse gedichtet habe.
Schon! Die einzige Krankheit, die du hattest, war eine Tuberkulose. Und die ist seit einigen Minuten überstanden, weil du tot bist!
Der eingebildete Tote am Theater Basel. Heute Abend war Uraufführung und für uns dabei war Christian Gampert. Hallo nach Basel.
Ja, hallo nach Berlin.
Es geht also um den Tod. Ernsthaftes Thema. Ist es trotzdem eine Komödie geworden?
Es ist sogar mehr als eine Komödie. Also der Tod ist ja nur ein Vorwand, um ein Spiel mit der Verstellung zu treiben. Molière spielt den Argan, den eingebildeten Kranken, und der sitzt gleich am Anfang schon auf dem Klo, ist also eine lächerliche Figur. Und er stellt sich tot, um zu sehen, wie seine Frau auf seinen Tod reagiert. Und die reagiert doch relativ freudig erregt. Das ist sozusagen die Eingangsszene. Und dann stirbt dieser Molière, der den Argan spielt, wirklich. Und dann passiert etwas, was das eigentliche Thema des Abends ist. Es geht ums Theater. Wir haben einen toten Regisseur, einen toten Theaterleiter, der aber eigentlich weiterleben will. Und wir haben eine verlassene Theatergruppe, die nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll. Und die Toten, weil die Frau von Molière ist auch tot, die beiden Toten belauern quasi die Lebenden, spielen mit den Lebenden mit. Und das sind die Schauspieler, diese verlassene Schauspieltruppe.
Und muss man jetzt irgendwie Molière-Kenner oder Kennerin sein und dann die ganzen Anspielungen verstehen, oder kann man auch ganz unbedarft in dieses Stück gehen?
Man kann da völlig unbedarft reingehen, weil es geht vordergründig um Molière, aber was Nona Fernandes gemacht hat, ist eigentlich zweierlei. Einerseits erzählt sie die Geschichte von einem, der nicht loslassen kann, der weiter Theaterdirektor sein will und der vom Jenseits aus quasi noch souffliert, was seine Gruppe zu tun hat. Es gibt auch einen Chef der Konkurrenztruppe, der die Molière-Gruppe übernehmen will und allerlei Intrigen, und der übernimmt die Ehefrau gleich dazu und so weiter. Aber Nona Fernandes hat das auf eine Weise geschrieben, die sehr vordergründig witzig ist, um es mal so zu sagen. Ich fürchte, sie hat ziemlich viele Sitcoms gesehen und weiß, wie man auf Pointe schreibt, und das macht sie eigentlich die ganze Zeit. Und ein Gag jagt den nächsten, relativ derbe Sprache. Und es ist halt so, dass das alles in den Kostümen von Louis XIV stattfindet, also eigentlich relativ traditionell. Aber sie benehmen sich so, als wenn sie in dieser Verkleidung wirklich ein Trash-Stück spielen wollen. Und das tun sie eigentlich auch.
Da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass vielleicht die Tiefe von Molière fehlt. Wir blicken natürlich auch heute Abend nach Basel, weil Regisseur Antu Romero Nunes in diesem Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen ist mit seiner Version von Shakespeares Sommernachtstraum. Und wenn es jetzt ums Theater geht und um eine Truppe, die keinen Leiter mehr hat, hat er dann irgendwie als Regisseur eine Verbindung zu Molière gefunden, also so von Regisseur zu Regisseur?
Also ich glaube, Antu Romero Nunes macht das, was man im Theater eigentlich nie tun darf. Er lässt die Schauspieler völlig von der Leine. Das ist ein völlig überdrehtes Stück und die machen alles, wozu sie Lust haben. Das ist ein zwischen Klo, Beerdigung und Saufgelage ist alles geboten, wozu Schauspieler, die endlich mal richtig sich austoben wollen, so in der Lage sind. Also wenn einer stolpert, kann man sicher sein, dass er gleich nochmal stolpert, und wenn einer über den Tisch hoppelt, kommt gleich der Nächste. Man muss das nicht mögen. Es ist zeitweise sogar ziemlich witzig. Es geht dabei hintergründig doch immer irgendwie um den Tod. Aber dieses Grand Guignol-hafte, dieses Wechseln zwischen einen Jux will er sich machen und Struwwelpeter und dann doch relativ niveaulosen Witzen zwischendurch, das ist nicht jedermanns Sache. Es dauert auch relativ lange, muss ich sagen. Und wenn er sich mehr auf diese Ebene eingelassen hätte, da sind Tote, da ist ein toter Regisseur, der sich eigentlich nicht verabschieden kann, der weiter dabei bleiben will, dann hätte das eine zweite Ebene bekommen, die viel interessanter gewesen wäre als das, was Sie jetzt hier sehen.
Das ist ein eindeutiges Urteil. Der eingebildete Tote, frei nach Molière, ein Stück von der Chilenin Nona Fernandez, inszeniert am Theater Basel von Antu Romero Nunes. Die nächste Aufführung ist am 15. April um 19.30 Uhr. Danke, Christian Gampert, für diese ersten Eindrücke. Sie ein Fazit, die Kultur vom Tag. Die Jugend der jüdischen Berliner Künstlerin Charlotte Salomon war von den Anfeindungen und der Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland geprägt. Obwohl ihr Vater sie nach der Reichspogromnacht zunächst nach Frankreich in Sicherheit brachte, konnte sie den Nazis am Ende nicht entkommen und wurde im Oktober 1943 in Auschwitz ermordet, im Alter von 26 Jahren und im fünften Monat schwanger. In ihrem französischen Exil hatte sie die Traumata der Nazizeit und eine leidvolle Familiengeschichte in einem außergewöhnlichen künstlerischen Werk verarbeitet. Dort hatte sie nämlich erst erfahren, dass ihre Mutter, ihre Großmutter und ihre Tante Selbstmord begangen hatten. Jetzt ist dieses außergewöhnliche Werk von Charlotte Salomon im Lehnbachhaus in München zu sehen und es heißt Leben oder Theater. Und so heißt auch die Ausstellung mit hunderten Aquarellen von ihr. Julie Metzdorf war dort.
Drei Frauen ihrer Familie haben den Freitod gewählt. Und was macht Charlotte, Anfang 20, ausgebildete Künstlerin, selbst Frau? Sie gestaltet ihr Leben als Singespiel. Leben oder Theater, nennt sie das Werk. Eine Folge aus 769 Gouachen und 320 Transparentseiten mit Text, jeweils etwas größer als DIN A4. Inhaltlich beruht das Werk auf ihrem eigenen Leben. Szenen mit der Familie, Gesangsauftritte der Schwiegermutter, Gespräche mit Freunden, die Côte d'Azur. Doch es ist kein Tatsachenbericht in Bildern. Unterteilt in Programmheft, Vorspiel, Hauptteil und Nachwort und begleitet von Musikangaben, verwandelt Charlotte Salomon ihr Leben hier zum Kunstwerk, zum Theaterstück, behandelt es als Spiel und schafft damit eine Kunstform, die es nie zuvor gegeben hat, sagt Kurator Dirk Höhne.
Das ist ja irgendwie das Besondere, diese Gattungsfrage beziehungsweise die Probleme, die man mit dem Werk hat, es in eine Gattung zuordnen zu wollen und zu können. Ich finde, das zeigt schon ganz gut eigentlich, dass hier ein Werk geschaffen wurde, was auf jeden Fall singulär ist, was auf jeden Fall sehr eigenständig ist und eine ganz interessante Mischung aus verschiedenen Genres und auch ästhetischen Qualitäten zusammenbringt.
Das erste Bild zeigt den Freitod ihrer gleichnamigen Tante Charlotte 1913. Man kann der schmalen Frau auf ihrem letzten Gang folgen wie in einem Film. An die 30 Mal ist die dunkle Figur auf diesem Blatt zu sehen, wie sie eine Treppe hinabsteigt, wie sie durch die grauen Straßen geht, wie sie schließlich die Arme ausbreitet und ins Wasser steigt. Andere Blätter aus dem Zyklus sind hell, fröhlich, flirrend. Ihre Mutter kurz vor Charlottes Geburt im leuchtend blauen Kleid am Klavier, am Fenster, am Sekretär. Also eigentlich im Innenraum, doch überall sind Blumen, denn da ist sie auch in inniger Umarmung mit ihrem Mann, der 1917 aus dem Krieg heimgekommen ist. Indem sie ihr Leben als Werk gestaltete, konnte die Künstlerin Distanz zu ihrer politisch wie persönlich tragischen Biografie gewinnen. Sie spricht in der dritten Person über diese Charlotte auf den Bildern, malt ihre eigene Geburt, zeigt die Familie im Urlaub und an Weihnachten, stellt Gespräche unter Liebenden nach. Ein Theater der Erinnerung. Die beteiligten Personen bekommen lustige Aliasnamen, Paulinka Bimbam oder Dr. Singsang. Überhaupt blickt sie auf vieles mit Humor. Charlotte Salomon befindet sich in einer tiefen Krise, doch sie ist nicht depressiv. Im Gegenteil, sie ist lebensdurstig, heiratet, wird schwanger. Fast scheint es, als habe sie sich mit dem Kunstwerk therapiert.
Es ist natürlich auch interessant, dass viele Charaktere, wie zum Beispiel Amadeus Dabalun, der vorkommt, auch selber Gesangspädagoge ist und auch seine Traumata aus dem Ersten Weltkrieg als Grabensoldat sozusagen verarbeitet, indem er eben mit der Stimme und an Stimmenbildung arbeitet. Und insofern war die Idee, dass Kunst und Heilung auf eine gewisse Art und Weise zusammengehen können, durchaus verankert in ihrer Praxis.
In gerade einmal 18 Monaten schuf Charlotte Salomon das riesige Werk, eine unerklärliche Leistung. Die Erzählung endet 1940, in dem Moment, in dem sie im realen Leben mit dem gemalten Werk beginnt. Die Künstlerin schließt damit auf makabre Weise auch ihr bisher gelebtes Leben ab, als hätte sie gewusst, dass sie kurz darauf in Auschwitz ermordet wird. Die tägliche, existenzielle Bedrohung als Jüdin in dem von den Nazis besetzten Frankreich muss sich so angefühlt haben, als sei ihr Leben tatsächlich schon vorbei. Es ist das große Verdienst der Kuratoren der Ausstellung, den Blick ganz auf die Bilder als Kunstwerke zu lenken. Ihre Kraft kann sich hier voll entfalten, auch die Dramaturgie, das abwechslungsreiche Hin und Her aus dichten, comicartigen Wimmelbildern und Blättern mit der Nahaufnahme einer einzelnen Person. Genau wie die Gattung ist auch der Stil des Werks schwer zu fassen. Dirk Höhne?
Das hat natürlich expressionistische Züge auf jeden Fall und sie selber hatte ja auch eine formale künstlerische Ausbildung, wo sie eben die Kunstgeschichte nicht nur ihrer Gegenwart, sondern eben auch der Vergangenheit mitbekommen hat, darin ausgebildet wurde. Man sieht Käthe Kollwitz genauso wie an einigen Momenten vielleicht Chagall durchschimmern. Gleichzeitig entwickelt sie eine ganz interessante eigene Bildsprache.
Das letzte Blatt des Werks zeigt Charlotte zeichnend am Strand von hinten. Auf ihrem Rücken steht das titelgebende Leben oder Theater. Wie schon auf vielen Gouachen zuvor, können wir ihr auch hier über die Schulter und auf das Zeichenblatt schauen. Doch es ist gar kein richtiges Blatt, auf das sie malt. Es ist nur die Umrisslinie, ein schwarzer Rahmen, durch den hindurch wir auf das Meer sehen. Welt und Werk, Strand und Bühne, das Leben als Inszenierung.
Juli Metzdorf über das außergewöhnliche Werk von Charlotte Salomon, das jetzt im Lenbach-Haus in München zu sehen ist. Und jetzt blicken wir hier in Fazit in die Feuilletons von morgen. Aber Vorsicht, Triggerwarnung, sie könnten durch Nacktheit verstört werden. Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau.
Zum Ding der Woche hat die Tageszeitung dieses Mal einen kleinen Penis gekürt. Selbiger gehöre zu Michelangelos berühmtester Marmorstatue, erklärt die Taz und beantwortet neben einem kleinen Foto des kleinen Penis die Frage, was soll das? So. Den nackten David abzubilden ist in diesen Tagen auch ein Zeichen der Solidarität mit der Direktorin einer christlichen Privatschule in Florida. Sie verlor ihren Job, weil sie die unbekleidete Männerstatue im Unterricht gezeigt hatte. Bei so viel Prüderie schüttelt selbst das katholische Italien den Kopf und lädt die Klasse auf eine Stippvisite ein. Näheres zu den Grabenkämpfen an US-amerikanischen Schulen erfahren Sie in dem Artikel »Die Eltern bestimmen, was unterrichtet wird« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Den Eltern die Entscheidung über die Bildung ihrer Kinder allein zu überlassen und das Lehrpersonal zu Erfüllungsgehilfen zu degradieren, ist ein Prinzip im konservativen Kulturkampf an amerikanischen Bildungseinrichtungen, erläutert Nina Rehfeld. Und es ist eine Vernebelungstaktik. Tatsächlich geht es darum, unangenehme Themen, etwa die Geschichte des Rassismus in Amerika, aber auch Sexualität, auszuklammern oder streng zu reglementieren. Rehfeld betont allerdings, dass Linke nicht weniger als Rechte die Hoheit über den Lernstoff beanspruchen. In ihrer Furcht, Schüler vermeintlich schädlichen Gedanken auszusetzen, sind sich beide Seiten gleich. Und in Deutschland? Nun, unter dem Titel »Eins mit Sternchen« befasst sich Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung mit einem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts. Ein Vater hatte gegen den vermeintlichen Zwang zur Gendersprache am Gymnasium seines Sohnes geklagt und nicht nur nicht Recht bekommen. Gerade das Gegenteil sei der Fall, konstatierte das Gericht, dessen Ausführungen Steinke wie folgt paraphrasiert. Der deutsche Staat verpflichtet Schülerinnen und Schüler weiterhin, in Arbeiten jeden Versuch des Genderns zu unterlassen, bei Strafe eines Punktabzugs. Ein Gendersternchen muss zwingend als falsch angestrichen werden. So hat es die Fachkonferenz Deutsch einstimmig beschlossen. Die amtlichen Regeln zur deutschen Rechtschreibung werden vom Rechtschreibrat empfohlen und von der Kultusministerkonferenz beschlossen und das sind verbindliche Verwaltungsvorschriften. Gendersternchen, Unterstrich, Doppelpunkt oder andere verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren seien weiterhin nicht erlaubt. Der Set-Autor Steinke scheint von der Argumentation des Gerichts ähnlich irritiert zu sein wie wir selbst. Denn wenn Gendersprache in Schulklausuren untersagt ist, erstaunt es umso mehr, dass Verwaltungen, etwa in Hannover und Freiburg und auch viele Universitäten, in Leitfäden mit teils verpflichtendem Charakter zum Gendern auffordern, also im Sinne des Berliner Gerichtsurteils Falsches zur Norm erheben. Ebenfalls in der Set befasst sich Hilmar Klute damit, dass Wolfgang Köppens Nachkriegsroman »Tauben im Gras« wegen rassistischer Sprache kritisiert wird und widerspricht. Die Lektüre von Köppens Roman sollte Schülern nicht madig gemacht werden, denn Moral kommt nicht immer im Gewand des freundlichen Erich-Fried-Gedichts daher, sondern sie kann auch die Lehre aus der Erkenntnis von Unmoral sein. Bleiben wir bei der Sprache, sprechen wir vom Krieg. Fremdsprachenstunde für Friedenstauben, erteilt der Schriftsteller Boris Schumatzky im Berliner Tagesspiegel und erinnert an eine Pressekonferenz mit Putin kurz vor dem Angriff. In seinem Botox-Gesicht regt sich erst etwas, als er die zwei letzten Zeilen dieses russischen Volksreims an die Ukraine richtet. Meine Liebste liegt im Sarg. Ich mach mich an sie ran, ich fix sie. Ob's dir Spaß macht oder nicht, füg dich, meine Schöne. Es gibt eine mildere Version dieses Reims, aber Putin verlangt von der Ukraine Terpi. Sie soll seine Gewalt erdulden. In der Grammatik der russischen Gewalt kann das Subjekt, der Gewalttäter, nie ohne Objekt stehen, ohne einen Terpila, Dulder. Wer mit der russischen Gewalt über Frieden reden möchte, darf nicht taub dafür sein. Zum Schluss das. Sollten Sie uns mal dafür loben wollen, dass auch diese Kulturpresseschau mit einer passenden Überschrift endet, tun Sie es doch mit den Worten der SZ-Überschrift »Brillant gelöst«.
Das nehmen wir jetzt mal als Motto mit. Arno Orzesek hat die Feuilletons von morgen gelesen. Das war's von Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges und ich sage Tschüss.